Ja, wir haben ja gerade eine Kindersegnung erlebt und es ist schön, wenn beide Elternteile gemeinsam für ihre Kinder den Segen Gottes erbitten. Für mich ist es auch ein Bild der Zusammengehörigkeit. Die Familie ist zusammen, da fehlt niemand. Sie leben ja zusammen, sie sind miteinander aufs Engste verbunden, sie sind miteinander blutverwandt. Verwandtschaft und Familie, das ist auch ein Thema, das der Herr Jesus behandelt. Ab Ostern haben wir ja das Markus-Evangelium-Gottesdienst angefangen. Das heißt, wir gehen Vers für Vers weiter und da sind wir heute in Kapitel 3 von den Versen 31 bis 35 in den Gemeindebibeln, die wir ja auch da vorne links und rechts im Ausgang haben. Da ist es auf der Seite 1035. Es geht um die wahre Gemeinde oder um die wahre Familie von Jesus. Ich möchte, bevor wir die Predigt hören, noch bitten dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, du hast einmal gesagt, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern von einem jeden Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Und wir sind Menschen und wir brauchen Gottes Wort. Und jetzt möchten wir dich bitten, dass du uns hilfst, wenn wir dein Wort hören, wenn wir das lesen, was in deinem Wort steht, in der Bibel, dass wir es auch verstehen und dass du auch zu unserem Herzen reden kannst. Herr, du hast manches auch vorbereitet, vielleicht manche Freude, aber auch vielleicht manches Aufrütteln. Herr, bitte hilf uns, dass wir uns deinem Wort ausliefern, so wie die Blume auch der Sonne. Und hab Dank, Herr Jesus, dass du zu uns sprechen willst. Amen. Wir wissen, dass Christen ihren Namen tragen, weil sie Nachfolger von Jesus sein sollen. Was Jesus sagt, ist für einen Christen nicht mehr zu hinterfragen, sondern es ist eigentlich für ihn bindend. Denn Jesus Christus ist ihr Retter. Jesus Christus ist ihr Gott. Jesus ist der Hirte und wir sind die Schafe. Er ist der Herr und wir sind seine Nachfolger. Er ist ihre Auferstehung. Jesus ist ihr Leben und ihr Weg und ihre Wahrheit. Warum betone ich das zu Anfang? Weil der Herr Jesus auch unangenehme und sperrige Dinge anspricht. Obwohl er das Opferlamm Gottes ist und so auch auf die Welt kam, benahm er sich nicht immer für uns wie ein Lamm. Sicher, er ging den Weg ans Kreuz demütig, ohne den geringsten Widerstand. Alle Schuld der ganzen Welt ließ er auf sich laden und starb völlig freiwillig und hingegeben diesen furchtbaren Opfertod. Da war er ganz und gar Opferlamm Gottes. Wenn es aber um die Wahrheit geht, wenn er die Wahrheit weitersagen sollte und auch wollte, dann redete er den Menschen nicht nach dem Mund. Er sagte nicht, was sie hören wollten, sondern was sie brauchten. Er sagte ihnen das Wort Gottes. Und dies wollen wir jetzt auch hören. Ich lese den Bibeltext aus dem Markus 3, 31 bis 35. Ah ja, man kann es auch hier ganz gut sehen. Da heißt es: Da kamen seine Brüder und seine Mutter, sie blieben aber draußen, schickten zu ihm, ließen ihn rufen. Und die Volksmenge saß um ihn her, sie sprachen aber zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und suchen dich. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und indem er rings um sie ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe, da meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ist dieser Abschnitt nicht schwer? Nicht schwer in dem Sinn, dass man den Inhalt nicht so leicht verstehen könnte, sondern dass man die Reaktion von dem Herrn Jesus nicht so recht akzeptieren kann. Wir stellen uns mal die Situation vor. Der Herr Jesus war in einem Haus und er predigte dort. Jetzt kommen seine Mutter und seine Brüder. Sie wollen mit ihm sprechen. Und Jesus bleibt sitzen. Und nicht nur das, in aller Öffentlichkeit sagt er, wer seine engsten Verwandten sind und wer sie nicht sind. Jeder konnte an seinen eigenen 5 Fingern abzählen, wo für Jesus seine Mutter und seine Brüder hingehören. Das macht der Bibeltext auch hier deutlich. Der Sinn liegt ganz klar auf der Hand, aber ihn zu akzeptieren und sich darauf einzulassen, das fällt schwer. Wie müssen seine Verwandten sich gefühlt haben, als sie hörten, was Jesus laut und deutlich sagte? Jetzt die Frage an uns, ist das wirklich unser Jesus, an den wir glauben? Manche wünschten sich vielleicht, dass diese Stelle gar nicht in der Bibel steht. Aber in allen Bibeln, die es zu kaufen gibt in Deutschland, steht genau dies. Oder dass diese Sache vielleicht ein einmaliger Ausrutscher wäre. Und man müsste das irgendwie umdeuten, dass man es anders verstehen könnte. Aber der Herr hat schon vorher ähnliche Aussprüche bezüglich seiner Verwandtschaft gemacht. Wie war das, als er als 12-Jähriger im Tempel war und von seinen Eltern gesucht wurde? Im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Vers 48, da heißt es, seine Mutter sprach zu ihm, mein Sohn, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Was sagt er ihnen zur Entschuldigung oder besser gesagt zur Erklärung? Steht in Lukas 2, 49. Und er sprach zu ihnen, warum habt ihr mich gesucht? Wisst ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Ja, da war seine Mutter und sein Pflegevater da und das hat er denen gesagt, die ihn mit Schmerzen gesucht hat. Da suchen seine Eltern und zwar 3 Tage lang. Und Jesus sagt einfach oder fragt einfach, wisst ihr denn nicht, dass ich dort sein muss, was meinem Vater gehört? In Lukas 2, 25, also ein Vers darunter, heißt es, und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen gesagt hatte. Irgendwie kann ich da auch die Eltern da verstehen. Wie war es, als Maria ihn darauf aufmerksam machte, dass der Wein bei der Hochzeit zu Ende ging? Wie hat der Herr darauf reagiert? Jesus spricht zu ihr, was geht's dich an, Frau? Was ich tue, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Auch das war nicht besonders höflich, oder? Wie kann man diese Reaktion von Jesus dann verstehen? Es gibt für mich eigentlich nur eine wirklich einleuchtende Erklärung, und zwar diese, dass der Herr Jesus immer wieder deutlich machen wollte, ich bin wirklich ganz anders. Ganz anders wie ein normaler Mensch. Ich bin Gott, der Sohn, der ausschließlich den Weg Gottes geht. Obwohl er durch Maria Mensch wurde, war er doch der ewige Gott, der allein auf seinen Vater hört und nur das tut, was uns Menschen hilft, die Wahrheit zu erkennen. Dabei lässt er sogar solche Dinge wie Höflichkeit beiseite. Eine falsch angewandte Höflichkeit kann zwar den anderen zufriedenstellen, aber nicht wirklich helfen. Soweit ich weiß, darf man in Frankreich in der Stadt 60 Stundenkilometer schnell fahren. Ist es so? Also das war vor, ich glaube, 15 Jahren so, da war ich mit meiner Frau dort und da sind wir also mit 60 durch Paris gefahren und ich glaube, das war dort in Ordnung. Ich glaube, das darf man heute noch. Wenn nun unser französischer Urlaubsgast unsere Regeln nicht kennt und selbstsicher hier seine 60 Stundenkilometer fährt, dann kann Zurückhaltung und falsche Höflichkeit ihm nicht weiterhelfen. Besser ist ihm, dass man ihn mit den Tatsachen konfrontiert, damit er die Chance hat, umzudenken. Jesus macht immer deutlich, dass er in völliger Abhängigkeit zu Gott, dem Vater, steht und in völliger Unabhängigkeit zu dem Menschen. Ihnen sagt er das, was sie brauchen. Als 12-Jähriger sagte er, ich muss bei dem sein, was meines Vaters ist. Bei der Hochzeit zu Kana sagte er zum Beginn seines Dienstes, ich muss auf die Stunde Gottes warten. Wenn mein Vater sagt, jetzt geht's los, dann soll's losgehen. Vorher nicht. Und hier in dieser Geschichte, was will er hier deutlich machen? Was brauchen die damaligen Zuhörer? Was brauchen auch seine Mutter und seine Brüder? Wieso sind überhaupt seine Verwandten gekommen? Dies verschweigt die Bibel nicht. Der Grund steht auch in dritten Kapitel des Markus-Evangeliums. Da wird in Vers 14 bis 19 berichtet, wie der Herr Jesus seine Jünger ruft. Alle 12. Und er beauftragt und beruft sie natürlich zur Nachfolge. Das war immer so. Ein Jünger hörte den Ruf von dem Herrn Jesus, folge mir nach. Und dann war das klar, dass ein Jünger dort war, wo sein Meister ist. In Vers 20 geht der Herr Jesus in ein Haus. Die Menschen, die es hörten, kommen, um zuzuhören. Das Haus war bald voll. Interessant ist, was in Vers 21 steht, in Markus 3, 21. Und dort heißt es, und als die, welche um ihn waren, es hörten, gingen sie aus, um ihn, den Herrn Jesus hier, zu ergreifen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Hier wird von seinen Verwandten gesprochen, also diejenigen, die sich dann an der Tür einfanden, von seinen leiblichen Brüdern und von seiner Mutter. Warum gingen sie denn los? Was dachten sie denn von Jesus? Der Bibeltext macht es deutlich, sie dachten, Jesus wäre von Sinn. Sie wollten ihn festhalten und sicherlich auch aus der Öffentlichkeit wegbringen. Warum denn? Warum? Weil Jesus in Gefahr war. In Vers 22 wird von den Schriftgelehrten gesprochen. Sie sagten, dieser Jesus ist einer, der mit dem Teufel in Verbindung ist. Er hat einen Dämonen. Dann gab es noch zwei andere Gruppen, die damals das Sagen hatten. Das waren die Pharisäer. Die hatten in Vers 6 mit den Herodianern, das waren Leute, die dem König Herodes den unterstützt haben, das war eher die weltliche Macht, mit ihnen haben die Pharisäer beratschlagt, wie können wir Jesus töten. Also der Herr Jesus war wirklich in großer Not und in großer Gefahr. Alle Gruppen, die damals in Israel was zu sagen hatten, waren negativ eingestellt. Und jetzt war diese Sache, Jesus selbst gab ja ihnen immer wieder Munition, damit sie schießen konnten. Jesus war unbequem. Und jetzt setzte man alles in Bewegung, um den Bruder zu retten. Um den Bruder herauszuholen aus diesem Beschuss. Das war der Grund, warum sie losmarschierten. Das war der Grund, warum sie draußen vor der Tür standen und ihn rufen. Sie wollten ja ihm helfen, so wie sie es verstanden. Und wie geht es am besten? Nun, wenn man sagt, Jesus ist nicht ganz zurechnungsfähig. Er ist sich seiner Worte und das, was er ausrichtet, nicht wirklich bewusst. Niemand wird einfach einen Irren umbringen. Ein Verrückter hat Narrenfreiheit. Er kann sagen, was er will, und zwar aus dem Grund, weil er nicht zurechnungsfähig ist. Es geht nicht aus dem Text hervor, ob die Verwandten wirklich der Meinung waren, dass Jesus nicht zurechnungsfähig ist, oder ob sie es nur als Vorwand brachten, um ihn zu schützen. Auf jeden Fall wollten sie durch ihre Aktion ja Jesus etwas in eine andere Richtung lenken, dass er nicht mehr das tut, was er die ganze Zeit getan hat. Hier die Frage an uns. Welchen Jesus wollen wir denn haben? Wollen wir nur einen, der uns passt? Das ist wirklich eine Frage, die muss ich mir selbst stellen. Darf Jesus etwas in mein Leben hineinsprechen, das mir nicht passt? Wollen wir einen Jesus uns selbst erdenken, der nur das sagen darf, was wir hören wollen? Wenn wir uns selbst einen Jesus basteln, dann haben wir eine Märchenfigur. Wir sind aufgefordert, an den Jesus zu glauben, den uns die Heilige Schrift offenbart. Und dieser ist eben auch unbequem. Und seine Gedanken können sehr sperrig sein. Eines, was wir sicher hier schon aus der Geschichte erkennen können, ist dies: Jesus ändert sich nicht. Er passt sich nicht den allgemeinen Vorstellungen an, auch nicht derer seiner Verwandten. Auch nicht, wenn es um seine eigene Haut zu retten geht. Auch da nicht. Jesus bleibt bei der Wahrheit. Und draußen stehen seine Mutter und seine Brüder. Nun, die haben keine Chance. Warum denn? Weil der Lehrer Jesus auf etwas anderes aufmerksam machen will. Er möchte darauf aufmerksam machen, was wirklich bei Gott zählt. Dem Herrn Jesus ist es völlig bewusst, dass er Gottes Worte weitergibt, dass aus seinem Mund das Wort Gottes kommt. Und er ist gekommen, den Auftrag von Gott weiterzusagen. Er ist gekommen, zu lehren und zu predigen. Dies gehört zu seinem Dienst. Worauf ist nun die Predigt von Jesus angelegt? Nun, dass man das tut, was er sagt. Das ist auch eine Frage, die ich mir selbst wirklich stellen muss. Will ich wirklich, ganz echt, den Willen Gottes wissen? Erstmal, will ich ihn wirklich wissen? Wenn wir die Bibel lesen, dann soll es zuerst einmal heißen: Lieber himmlischer Vater, was ist dein Wille? Bitte, schenk mir, dass ich ihn verstehe. Du kennst meine Gedanken, die ich bisher gehabt habe, auch im religiösen Bereich. Bitte hilf mir, dass ich meine Gedanken auf dein Wort ausrichten kann und dass ich dein Wille besser verstehe. Niemand ist verpflichtet, das für immer zu glauben, was er vor 20 Jahren als Wahrheit angenommen hat? Niemand. Wir sind aber daraufhin verpflichtet, dass wir sagen, ja, was ist denn dein Wille? Wir Menschen sollten uns vom Wort Gottes ernähren. Das bedeutet lesen, lesen die Heilige Schrift. Wenn der Herr Jesus zu seinen Jüngern sagt, dass der Heilige Geist sie in die Wahrheit leiten wird, dann bedeutet das, dass sie Stück für Stück immer mehr erkennen werden. Und genau das dürfen wir uns auch persönlich zugestehen. Wir dürfen sagen, wir wissen noch nicht alles, aber wir wollen weiter lernen. Die weitere Frage, die mir dann auch gekommen ist im Text, will ich wirklich den Willen Gottes, wenn ich ihn verstanden habe, tun? Dies ist also eines, was der Herr Jesus seinen Zuhörern ans Herz legt. Tut den Willen Gottes, nicht nur glaubt an Gott, dass ihr sagen könnt, ja, ich kann das Glaubensbekenntnis auswendig und das reicht. Vielleicht kann ich auch noch die 10 Gebote der richtigen Reihenfolge aufsagen und es reicht. Es geht wirklich darum, dass man den Willen Gottes tun möchte. Und was sagt dann der Herr Jesus? Dann macht er deutlich, wer so sein Leben ausrichtet, der ist mehr mit mir verbunden als meine engsten Blutsverwandten. Der Herr Jesus richtet sich nach dem Willen seines Vaters. Und wenn ein Mensch dieses Anliegen von Jesus teilt, auch in seinem Herzen trägt, dann ist er eng mit Jesus verbunden. Was vielleicht für uns noch wichtig ist, wir haben von Jesus selbst gehört, dass im Gegensatz zu seinen leiblichen Familienangehörigen die aufmerksamen und bereiten Zuhörer ihm viel näher sind. Haben denn Maria und die Brüder umgedacht? Sind sie von der Aussage, er ist von Sinnen weggekommen? Das letzte Mal, wovon wir in der Bibel von Maria und den Brüdern lesen, das steht in der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 12 bis 14. Das möchte ich euch noch vorlesen. Apostelgeschichte 1, 12 bis 14. Das ist kurz nach der Himmelfahrt, als der Herr Jesus in den Himmel aufgenommen worden ist. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nah bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich, und jetzt kommen einige Namen der Jünger, Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas und Philippus und Thomas und Bartholomäus und Matthäus und Jakobus und Johannes und Andreas und Philippus, habe ich das schon? Und Thomas und Bartholomäus und Matthäus und ja und Simon, der Zelot und Judas, bin ein bisschen verrückt in der Zeile, der Sohn des Jakobus. Und dann in Vers 14, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet zusammen mit den Frauen, und ihr habt es ja hier auch an der Wand, und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Hier wird von den Gläubigen gesprochen, die gemeinsam beteten und warteten auf Gottes Verheißung. Der Heilige Geist wird bald kommen. Und da waren sie alle beisammen. Es waren die Jünger von Jesus und die Mutter von Jesus und die Brüder von Jesus. Ich komme zum Schluss. Bei jeder Predigt gilt es zu fragen, was soll ich mitnehmen? Es geht nicht einfach darum, wenn man nach Hause geht und sagt, naja, was hat denn der Martin erzählt? Ja, das war jetzt nicht ganz so das Gelbe vom Ei oder sagt, na, es war ganz gut, sondern dass man irgendwie sagt, das habe ich mitgenommen. Was können wir mitnehmen? Erstens, Nur der echte Jesus hilft. Glaube nicht an einen selbst hergestellten, sondern den Jesus Christus, der dir durch die Heilige Schrift vorgestellt wird. Nur der ist echt. Und wenn du in Konflikt kommst mit dem, was du glaubst und dem, was in der Bibel steht, dann passe deinen Glauben der Heiligen Schrift an. Jesus ändert sich auch da nicht, wenn wir alle uns einen anderen Jesus vorstellen würden. Das Zweite. Beginne den Willen Gottes zu entdecken, indem du sein Wort selbstständig liest. Und drittens, die Zugehörigkeit zu Christus ist nicht über Blutsverwandtschaft oder kirchenpolitisch zu regeln. Nicht derjenige, der in der evangelischen Freikirche immer kommt, ist automatisch Christ. Unmöglich. Sondern diese Entscheidung spiegelt sich im Herzen ab. Da spielt sie sich ab. Wer Gottes Willen in der Praxis umsetzt, der ist mit Christus verbunden. Denn Jesus sagt, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und indem er rings um die ansah, die um ihn saßen, sprach er, siehe da, meine Mutter und meine Brüder. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und Mutter. Bist du dazu wirklich bereit? Die Antwort zeigt das Leben.